Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Es würde jetzt sehr nahe liegen, mit Ihrem Buch Berlin-Moskau, eine Reise zu Fuß, zu beginnen, mit Ihrem vielgelesenen Buch. Ich würde gerne mit der Vorgeschichte anfangen. Woher kommt Ihr Interesse an dieser Form der Reportage, des Erlebnisberichtes?
Ja, das ist schon etwas älter. Also ich habe es auch in der Zeit, als ich freiberuflich gearbeitet habe, so in den 90er Jahren immer ganz gerne gehabt, sogenannte Bewegungsgeschichten zu machen. Also irgendeine Art von, ich fahre oder bewege mich von A nach B und beobachte und schreibe auf, was mir so begegnet. Also ich habe das zum Beispiel mal gemacht auf einem Öltanker vom Persischen Golf nach Singapur. Das war eine Jungfernfahrt. Dann habe ich es mal gemacht im Himalaya in Nepal. Das hatte schon regelrecht Expeditionszüge. Da hatten wir 16 oder 18 Sherpas dabei. Das war für Geo. Da sind wir auf so einen 4000er gestiegen, von dem wir wussten, dass an einem ganz bestimmten Tag oben auf dem Gipfel ein Schamanentreffen stattfindet. Und unser Zug schwoll unterwegs immer mehr an und es schlossen sich uns Schamanen an. Und es endete dann damit, dass die Führung übernahmen und dass wir uns am Ende denen anschlossen. Ich bin auch mal um Berlin rumgelaufen, wenige Jahre nachdem die Mauer gefallen war. Die Idee war daher gekommen, dass ich mal im Ende November mit einem Bummelzug aus Berlin rausgefahren war, aus West-Berlin damals noch. Und die Novembersonne stand sehr tief und das Land in diesem Licht sah sehr rötlich aus. Und es war die Zeit, als die Landwirtschaft zurückfiel und viel Versteppung einfach da war. Ich kam zum Beispiel am Feld vorbei, da standen Sonnenblumen und da standen einfach Zehntausende, Hunderttausende Sonnenblumen, die inzwischen schwarze Köpfe hatten, also 100.000 schwarze Sonnen. Und das sah alles sehr mystisch und verrückt aus. Und ich dachte, da musst du unbedingt mal durchlaufen. Und ich habe es dann im kommenden Frühjahr getan. Ich bin diese 180 Kilometer um Berlin herumgelaufen. Naja, und von 180 um Berlin auf 1800 von Berlin nach Moskau, das ist dann exponentiell weitergedacht.
Sie haben die Reiseliteratur angesprochen oder Ihre Reisen angesprochen. Die Themen in 3 Stunden 0, das ist ja noch geografisch sehr weit entfernt. Das ist Berlin. Das ist auch die deutsche Geschichte, 3 Stunden 0, 1945, 68 und dann die Wende. Vereinigte Staaten, dann Russland auch schon, damals noch mit dem Flugzeug und mit dem Zug. Also Reisen und darüber zu schreiben, das ist ja ein Jugendtraum von vielen. War das auch bei Ihnen so, dass es relativ früh kam, so da ist eine Berufsrichtung, da würde ich gerne was machen?
Nein, also ich bin ein ausgesprochener Spätentwickler. Ich habe mit dieser Art zu schreiben angefangen, da war ich, naja, Mitte, Ende 30.
In Ihren beiden Büchern, sowohl in 3 Stunden 0 wie in Berlin-Moskau, eine Reise zu Fuß, geben Sie so kurze Ausblicke in Ihre Jugendzeit, in 3 Stunden 0, wie Sie einmal als Schüler in den SDS schon hineinschnupperten. Und in Berlin-Moskau einmal ganz kurz sprechen Sie von ideologischen Jugendsünden. Das würde ich jetzt gern genauer wissen. Welche Jugendsünden haben Sie da auf Ihrem Konto?
Also ich bin in der Nähe von Kassel geboren und aufgewachsen und habe auch hier in Hessen studiert, in Marburg. Habe in den 70er Jahren studiert und war natürlich, was heißt natürlich? Natürlich ist gar nichts, aber ich war Teil dieser Zeitstimmung damals, die begann mit einer Einheit von Pop-Rebellion und politischem linken Radikalismus. Und als Schüler und Student war ich Teil dessen und war eben Teil dieser Zeit.
Wieso kommt denn oder woher kommt das Interesse gerade an Russland? Das ist ja dann für die 68er auch ein ganz wichtiges Land gewesen, an dem sie sich abgearbeitet haben. Kritisch manche identifikatorisch. Ist da schon so ein bisschen die Perspektive von Ihnen so in den Osten gegangen?
Das hat damit eigentlich relativ wenig zu tun. Also ich habe mich in dieser Zeit der 70er Jahre, in dieser Schüler-Studentenzeit eigentlich für Russland nicht interessiert. Und das ist einfach später gekommen. Es hat bestimmt auch was damit zu tun, dass man damals, jedenfalls unter normalen Umständen, da nicht so richtig hinfahren konnte, sondern nur als politische Delegation oder so und mit dieser politischen Richtung. Das war aber nicht so meine. Dieses Interesse fing im Grunde genommen erst dann an, als man da wirklich hinfahren konnte, als man da auch einigermaßen tun und lassen konnte, was man wollte. Das ist, glaube ich, bei mir wichtig, dass ich mich da relativ unbefangen bewegen kann. Und das ging halt los 1990. Meine erste Reise war nach Kirgisien und Kasachstan im Sommer 90. Und das war fantastisch, weil wir sind da eingereist mit einem Fotografen zusammen mit einer unglaublichen Lichtausrüstung. Wir haben ein irres Zeug da reingeschleppt über den Moskauer Flughafen. Und kein Mensch hat uns kontrolliert. Also wir waren da unglaublich frei.
Das geht ja jetzt auch vielen Ihrer Kollegen so. Klaus Bettnerz mit dem Baikalsee. Das ist ja ein Land und eine Landschaft, die jetzt so allmählich für den Westen entdeckt wird. Warum haben Sie sich für dieses eher westliche Russland entschieden?
Na gut, das hat halt, finde ich, was sehr Zwingendes zu sagen, von Berlin nach Moskau laufe ich. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine Entscheidung für das westliche Russland, sondern es ging einfach darum, von A nach B zu gehen. Und in Berlin bin ich und in Berlin wollte ich halt beginnen und losgehen. Und also von Berlin nach Sibirien zu gehen, wäre einfach zu verrückt gewesen. Hat auch im Grunde nichts wirklich Zwingendes, denke ich. Also die Sibirien-Geschichte ist einfach eine andere. Also die Sibirien-Geschichte beginnt oder würde im Grunde genommen in Moskau beginnen. Denn von Moskau aus ist Sibirien erobert worden. Von Moskau aus oder auch von der Wolga jedenfalls aus sind die Fußmärsche losgegangen, auf denen die zaristischen Gefangenen zu Fuß dahin getrieben worden sind, ins Exil in der Zarenzeit und später in der Stalinzeit auf andere Art auch. Also die Sibirien-Geschichte ist eine ganz andere. Die hat mit Berlin nichts zu tun.
In Ihrem Buch 3 Stunden 0, Wolfgang Büscher, sind mir zwei Motive aufgefallen, von denen ich denke, dass Sie auch dieses Berlin-Moskau-Buch noch sehr stark motivieren. Einmal wundern Sie sich in Ihren Geschichten und Reportagen dort sehr, dass man sich über so etwas Interessantes wie Geschichte hinwegsetzen kann, dass man das ignorieren kann. Und zum anderen, die Dinge wollen erzählt sein, sie drängen an, schreiben Sie. Das Interesse, da sind Geschichten, die liegen da und die warten darauf, dass ich eigentlich da vorbeilaufe. Ist das so ein Motiv gewesen, was auch diesen Fußmarsch von Berlin nach Moskau motiviert hat?
Also was ich auf gar keinen Fall wollte, war ein historisches Buch zu schreiben. Also in gewisser Weise ist der Unterschied zwischen diesen 3 Stunden 0 und diesem Berlin-Moskau-Buch, das 3 Stunden 0-Buch ist vertikal. Es sind im Grunde historische Punktbohrungen an bestimmten Geschichten oder bestimmten Personen. Es geht in die Zeit rein und das Berlin-Moskau-Buch ist horizontal, es geht in den Raum, also es ist wirklich eine Wanderung, die ich wirklich unternommen habe. Was ich sicher nicht wollte, unbedingt nicht wollte, vermeiden wollte, war sozusagen eine Wäscheleine zu spannen zwischen dem Berliner Fernsehturm und dem Kremlturm und an dieser Leine lauter historische Fundstücke aufzuhängen. Wenn ich das gewollt oder getan hätte, hätte ich da nicht hinlaufen müssen. Das hätte ich immer leichter haben können, indem ich ins Archiv gegangen wäre. Also ich wollte wirklich ein gegenwärtiges Buch schreiben und auch ein Abenteuerbuch in gewisser Weise. Also das letzte Buch, was ich gelesen habe, bevor ich losgegangen bin, war der Robinson. Das war mir meine Stimmung. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ein so leeres Blatt, wie dieser Raum auf der einen Seite ist, ein so unbeschriebenes Blatt, so vollgeschrieben und vollgekrackelt und gekritzelt, ist er auf der anderen Seite natürlich historisch doch durch den Krieg, durch die napoleonischen Geschichten und so weiter. Und das heißt, es war mir schon klar, dass unterwegs diese Geschichten andrängen, dass sie am Wegesrand einfach liegen, dass ich das nicht ignorieren kann. Und ich habe es so gemacht, dass ich 3 Kriegsgeschichten sozusagen erlaubt oder gestattet habe, in das Buch sich reinzudrängen. Das sind alles 3 Liebesgeschichten, aber ich wollte nicht, dass die Geschichte mir das Ding aus der Hand quasi nimmt und die Herrschaft übernimmt in diesem Buch.
Sie haben erzählt, was Sie vorher alles gelesen haben. Es fällt in diesem Genre noch Säumes, berühmter Spaziergang nach Syrakus ein. Dann die Bücher Michael Holzachs von Ende der 70er Jahre über seine Fußgänge durch Deutschland. Für Ihr Buch Berlin-Moskau, eine Reise zu Fuß, haben Sie, Wolfgang Büscher, den Tucholsky-Preis bekommen. Doch trotz dieser Wertschätzung, die Frage an den Autor, haben Sie diesen Fußmarsch auch deshalb auf sich genommen, weil Sie sich gesagt haben, das ist eine Form des Reisens, die gerät zu Unrecht in Vergessenheit und deshalb nehme ich sie wieder auf?
Also es gibt ein Buch, was ich seit langem kenne, das ist in den 70er Jahren geschrieben worden. Ich glaube, ohne dieses Buch hätte ich diese Sache gar nicht gemacht. Ohne dieses Buch wäre die Idee gar nicht entstanden. Das ist Werner Herzog vom Gehen im Eis. Herzog ist in den 70er Jahren mal von München nach Paris gegangen. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Ich habe das immer mal wieder gelesen in den Jahren zwischendurch. Das war für mich wirklich ein sehr wichtiges Buch.
Die Strecke Berlin-Moskau, das hört sich natürlich ganz gewaltig an. Aber wenn man so mal auf die Landkarte guckt und da werden sie vermutlich sehr genau drauf geschaut haben, dann macht man ja, gerade wenn man sich Russland anguckt, eine ganz erstaunliche Erfahrung. Dann muss man bedenken, dass frühere Landkarten ja meistens nicht maßstabsgerecht waren, aus ideologischen Gründen, weil man Russland und die Sowjetunion damals noch ein bisschen kleiner machen musste. Aber Moskau liegt ja unglaublich weit nach Westen. Das ist ja ganz erstaunlich. Also die richtige russische Weite fängt ja erst dahinter an. Ist das ein bisschen trügerisch, dass Sie gesagt haben, na, das liegt so weit an Westen Moskau, das ist erreichbar, das ist nicht so gravierend, das ist nicht so schlimm?
Absolut, genau. Also es ist gar nicht so weit, wie man denkt. Es sind Luftlinie 1800 Kilometer. Von Berlin nach Westen oder nach Süden gerechnet bedeutet das, ich setze mich ins Auto und fahre nach Südfrankreich. Das sind anderthalb Tage Autofahrt. Das ist der Weg von Berlin nach Moskau.
Haben Sie denn erwartet, dass auf diesem Weg die Geschichte noch so präsent ist? Weil kurz vor Moskau sehen Sie dann irgendeinen alten Hirschen, der aus einem von Görings Landhäusern kommt. Einige von den Geschichten aus der Zeit begegnen Ihnen auch Menschen, die sagen, diesen Weg gehen die Deutschen immer, den sie gegangen sind. Also es ist ja sehr lebendig auf Sie zugekommen. War das überraschend?
Ach, das war eigentlich nicht überraschend. Ich bin ja ein paar Mal in Russland vorher gewesen, auch ein bisschen länger zum Teil. Und das kannte ich schon. Es ist einfach so, also es sind vielleicht zwei Dinge zu sagen. Zum einen, die Berichterstattung oder die historische Darstellung des Zweiten Weltkrieges ist manchmal an manchen Ecken ein bisschen simpel oder vielleicht klischeehaft. Die Wahrheit ist oft, glaube ich, komplizierter. Zum Beispiel die Wahrheit über Partisanenkrieg, über die Situation in Weißrussland beispielsweise in den Jahren 43, 44. Wer dagegen wen gekämpft hat und mit wem unter einer Decke steckte und so weiter, das ist alles ein sehr, sehr komplizierter Vorgang. Da haben auch bestimmte Teile die Fronten immer mal wieder gewechselt. Das kann man jetzt nicht alles darstellen. Ich glaube, da ist für die historische Forschung noch einiges offen und jüngere russische Historiker gehen da inzwischen auch ran. Das stand natürlich unter einem ideologischen Verdikt in der Sowjetzeit und das geht jetzt langsam los. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass natürlich Geschichtspolitik gemacht wird, auch mit diesen Dingen. Also in Weißrussland, was ja sozusagen das letzte sowjetische Reservat noch ist in Europa. Wenn Sie da den Fernseher anstellen, da kommt ein Kriegsfilm nach dem anderen, ein sowjetischer Kriegsfilm nach dem anderen. Und das hat natürlich ja krampfhafte und sehr, also von der Diktatur motivierte Versuch, dieses ständig immer wieder auszuspielen und aufrechtzuerhalten. Diese Art von Erinnerung, diese sehr standardisierte sowjetische Erinnerung, die hat natürlich Machtgründe und diktatorische Gründe. Und das ist so ein bisschen, also das ist fast ein bisschen lächerlich. Also wenn Sie in irgendeinem komischen sowjetischen Restaurant sozusagen sitzen und der Fernseher läuft und ständig reiten irgendwelche deutschen Offiziere auf irgendwelchen Stühlen Polonaise durch irgendwelche Speisesäle, das ist irgendwie einfach albern.
Zwischen den Zeilen Ihres Buches ist auch immer zu merken, dass Sie sich nicht nur logistisch gut vorbereitet haben für den Fußweg, sondern dass Sie sich auch mit der Geschichte, die Sie ja dann auch durchwandern, sehr gut auskennen. Also dann natürlich dann wissen, dass das der Weg der Wehrmacht ist, aber auch, dass ein Teil des Weges dann von Napoleon auf seinem Russlandfeldzug gegangen ist. Also ist ja eine wirklich historische Spur, die Sie da durchlaufen sind. Haben Sie sich genau vorher angeguckt, Wolfgang Büscher, das sind die Orte, die ich durchlaufe, das ist die Topografie und diese Geschichte begegnet mir da?
Also in Maßen. Ich wollte mich sozusagen auch nicht so völlig eintunen historisch und jetzt völlig als historischer Spurensucher da rumlaufen. Das hätte mich, glaube ich, zu sehr eingeengt, aber ich wusste natürlich, wo ich lang gehe und wer da vorher schon mal lang gegangen ist. Es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass es nicht so schrecklich viele Wege gibt, vom Westen aus nach Moskau zu gehen. Das ist zu allen Zeiten so gewesen. Also die großen Heerstraßen sind heute noch die großen Autobahnen. Das hat einfach geografische Gründe auch. Also diese große Autobahn, die Stalin hat bauen lassen zwischen Minsk und Moskau, die entspricht so ungefähr auch dem Heerweg von Napoleon immer noch. Das sind einfach die großen Routen, die zu allen Zeiten benutzt wurden, aus ganz topografisch praktischen Gründen auch. Das ist so wie die alte Hippie-Route nach Afghanistan. Das ist die Route, wo die Hippies in den 70er Jahren mit ihrem VW-Bus, mit dem bunt bemalten VW-Bus lang gebrettert sind. Das ist wirklich die Route, die die ersten westeuropäischen deutschen Reisenden im frühen 17. Jahrhundert, ab dem frühen 17. Jahrhundert genommen haben. Das ist seit 300 Jahren dieselbe Route, ja.
Hoffentlich nicht mehr in dem Zustand wie vor 300 Jahren. Der Normalreisende macht ja nicht diesen Weg, sondern er fährt mit dem Zug und da sieht er ja nicht die Straßen, sondern fährt durch diese unendlichen Wälder oder nimmt das Flugzeug. In welchem Zustand ist denn das Verkehrsnetz? Ist das europäischen Verhältnissen vergleichbar oder ist es völlig anders?
Also das russische Straßennetz ist insofern völlig anders, als wenn man über Deutschland fliegt mit dem Flugzeug, dann sieht man so ein unglaublich kleinteiliges Land, was unendlich genau erschlossen ist und also fast wie so eine Märklin-Eisenbahnlandschaft mit ganz vielen kleinen Straßen, die dauernd links und rechts gehen, sich verzweigen. Also wenn man kann hier nicht verloren gehen, weil man immer wieder irgendwie eine Kurve kriegt irgendwo hin, wo man hin will. Das ist in Russland völlig anders. Es gibt die großen Chausseen, die schnurgerade durchs Land gehen, die unglaublich lang sind, weit, 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 die sehr breit auch sind. Ich glaube, die wurden in den 80er Jahren ausgebaut. Und davon, die Straßen, die davon abgehen, die sollte man, jedenfalls wenn man zu Fuß geht, auf keinen Fall nehmen, weil das sind Stichstraßen und die enden irgendwo in der Pampa. Es hat keinen Sinn, sie müssen wieder zurück. Deswegen habe ich mich in der Regel an diese großen Straßen gehalten. Wo es ging, bin ich natürlich Straßen gegangen, die parallel waren und die vielleicht auch durch Dörfer und so weiter gingen. Aber im Großen und Ganzen gehen diese großen, großen Chausseen sehr, sehr geradeaus. Und das macht einen auch fertig natürlich, weil das ist ein schrecklicher Anblick, wenn Sie sehen, das Ding geht immer geradeaus und Sie laufen jetzt schon 10 Stunden, das geht immer noch geradeaus und es wird die nächsten 20 Tage auch geradeaus gehen.
Zählen Sie da die Kilometer oder was geht an Ihrem Kopf vor, wenn Sie diese langen Strecken bewältigen? Sie waren nicht ausgerüstet wie der klassische Großstadtbewohner, kein Walkman, keine Musik dabei?
Nee, das wäre einfach zu schwer gewesen, um es zu schleppen. Es ist ein heißes Kontinentalklima, 35 Grad im Sommer oder auch mehr. Und da schmeißen Sie jedes Gramm weg, was Sie nicht absolut unbedingt brauchen. Und der Walkman gehört da nicht dazu. Also es ist so, wenn man lange, lange geht, über Wochen geht, dann übernimmt das Gehen sozusagen das Kommando und rhythmisiert auch die eigene Existenz an solchen Tagen. Das heißt, auch das Denken passt sich in gewisser Weise dem Gehen an. Also man fängt an, vor sich hinzureden, man fängt an, die Schritte zu zählen, weil man gerade nichts anderes vorhat und zu tun hat. Man fängt auch an, dann solche kleinen Verrücktheiten zu entwickeln, dass man den Kilometer auf den Straßenschildern misstraut, weil man das Gefühl hat, ich werde hier reingelegt und das stimmt doch alles nicht und es ist doch alles viel länger und komisch, das zieht sich hin und das ist doch dieser eine Kilometer, den ich jetzt angeblich laut Straßenschild gegangen bin, das waren doch in Wirklichkeit 2,5 Kilometer und ich muss das jetzt mal zählen und ich fange jetzt mal an, die Schritte zu zählen und dann kommen sie dahin, dass das Kilometerschild doch recht hat und dass man nicht reingelegt wird. Aber das funktioniert nur so lange, wie man mitzählt und dann hört man auf zu zählen. Nach 8 Kilometern hört man wieder auf zu zählen und dann geht diese Fopperei wieder los und man denkt, man wird wieder verarscht. Und das sind so die Spielchen, die der Geist mit einem dann treibt und die Landschaft.
Hören wir jetzt etwas Musik und zwar von Dmitri Schostakowitsch, das Allegro aus der Symphonie Nummer 9. Seit Beethovens 9. wird von der 9. Symphonie ja immer etwas Besonderes erwartet. Erst recht natürlich in den 40er Jahren in der Sowjetunion, wo Stalin höchst selbst das große Musikschaffen beobachtete. Pathos war gefragt, aber Schostakowitsch lieferte eine kurze, lockere, ja beinahe heitere Symphonie. Stalin soll ziemlich sauer gewesen sein. Im Gespräch mit Wolfgang Büscher, der auf seinen 1800 Kilometer Fußmarsch von Berlin nach Moskau keine Musik gehört hat, keinen Walkman dabei hatte und ganz den Geräuschen der Natur ausgeliefert war und auch deshalb Natur und Landschaft vermutlich sehr viel intensiver wahrgenommen hat als ein Zug- oder ein Autoreisender. Haben Sie tatsächlich die endlosen russischen Wälder und Steppen anders gesehen?
Ja, mit Sicherheit. Also ich habe ja gesehen, wie die Leute da durchrasen und ich bin ja auch schon mit dem Auto durch Russland gefahren. Die Autos, die, sagen wir mal, zwischen Minsk und Moskau oder zwischen Warschau und Moskau oder Berlin und Moskau diese Strecke bewältigen, die rasen halt durch. Das ist im Grunde genommen, als ob man in einem Flugzeug sitzt und über den Atlantik fliegt. Und viel anders als den Atlantik nimmt man diese Landschaft, glaube ich, auch nicht wahr im Auto. Man rast halt durch. Und die Landschaft ist ja aus dem Auto betrachtet auch sehr eintönig. Die ändert sich auch nicht groß. Im Grunde genommen, die Topografie zwischen Berlin und Moskau ist relativ ähnlich. Da ist nicht so ein großer Unterschied. Also es ist ziemlich flach, von ganz, ganz wenigen Erhebungen abgesehen, die auch nicht hoch sind. Es sind Kiefernwälder. Es sind, je mehr man nach Osten kommt, es ist auch verstepptes Land, aber das gibt's, diesen Anblick gibt's auch schon zum Teil in Polen und zum Teil in Brandenburg. Es ist auch zum Teil sumpfiges Land. Es gibt ab und zu Flüsse. Und ja, das ist es. Das war's. Und es gibt relativ wenig Städte, ganz wenige größere Städte. Irgendwo hinten in der Distanz am Horizont stehen vielleicht ein paar Kühe rum oder mal ein Pferd, ein Reiter irgendwo. Das war's. Also um auf die Frage genauer zu antworten, wenn man geht, denke ich, ist man natürlich ganz anders Teil der Landschaft. Also man kriegt halt alles mit, man ist diesem Land ganz anders ausgeliefert. Man ist dem Regen ausgeliefert, der Sonne, der Hitze, dem Staub. Man hat es halt alles auf sich und man geht durch das alles durch. Also man rast nicht in so einer Blechkapsel durch. Das ist was vollkommen anderes, klar.
Verändert sich das Laufen denn noch vom Anfang bis zum Schluss? Also nicht nur, dass die Topografie Ihnen bekannter ist, also hinter Berlin, Seelow, das kennen Sie wahrscheinlich noch. Das Land wird anders, werden aber auch dann, wenn Sie 1000, 1500 Kilometer hinter sich haben, die Gedanken beim Gehen und das Gehen, verändert sich das auch?
Ich glaube schon. Also am Anfang ist es einfach so, man schleppt die ersten, weiß ich nicht, 2-3 Wochen auf jeden Fall noch all das mit, den ganzen Alltag mit, aus dem man kommt. Also der Kopf ist voller Gedanken, die von diesem Alltag noch herrühren. Und das verliert sich dann langsam, das dimmt so langsam weg. Das ist dann eher so, dass dieses Land, durch das man geht und die ganz praktischen Notwendigkeiten und Belange, die da eben aufkommen, nämlich wie lange gehe ich heute, wo werde ich vermutlich ankommen, wird es möglicherweise irgendwo ein Bett geben oder nicht? Gibt es eine kleine Hügel rauf, Hügel runter Strecke oder geht es geradeaus? Hat der Seitenstreifen dieser großen Chaussee, die ich laufe, ist es Schotter, das ist schwierig zu gehen, oder ist es vielleicht Gras, das ist sehr gut zu gehen? Ist dieses Gras möglicherweise gemäht worden von irgendjemandem? Das ist wunderbar zu gehen, das ist wie auf dem Teppich. Solche Dinge werden sehr, sehr wichtig. Es wird wichtig, wie die Landschaft beschaffen ist, also ob ich überhaupt irgendeinem Menschen begegnen werde heute oder ob ich nur durch Wald laufe, zum Beispiel ob es auch Bäume gibt, ob ich Schatten habe oder nicht. Also solche Dinge sind enorm wichtig. Das bestimmt eigentlich das ganze Denken und die Existenz an solchen Tagen. Und naja, dann kommen halt, also im Extremfall kommen halt auch solche Dinge auf, mit denen man sich irgendwie aufrechterhält. Also wenn man zum Beispiel, also es hat Tage gegeben, da bin ich durch extremen Regen gelaufen, 8, 9, 10, 11 Stunden lang oder durch die halbe Nacht. Und dann hält man sich einfach daran aufrecht, dass man zählt, dass man Reime her sagt, dass man irgendwelche Dinge vor sich hin redet, murmelt oder flüstert, die irgendwie im Grunde von diesem Gehen, von diesem Rhythmus des Gehens diktiert sind. Also wenn ich es musikalisch sagen will, würde ich sagen, das Liedhafte hört auf und das Rhythmische übernimmt. Also dieses Liedhafte, das sind all die Gedanken und die Sätze und die Gedankenschleifen, die man von zu Hause her mitbringt. Und das Rhythmische ist diese Art von Gedankenfetzen und Bewusstseinsfetzen, die halt einem durch den Kopf gehen, wenn dieser Rhythmus des Gehens also sehr prägend wird.
Kurz vor Moskau beschreiben Sie eine Szene, Wolfgang Büscher, wo Sie einen Touristenbus sehen und auf einmal merken, dass Sie den mit ganz anderen Augen, mit russischen Augen sehen. Ist das auch so eine Art Ankommen? Also nicht nur, dass Sie dann laufend dann das Ziel Moskau erreichen, sondern dass Sie auch merken, so jetzt habe ich durch diesen langen Weg, den ich zurückgelegt habe, das geschafft, wovon ja viele Touristen träumen, dass sie sich in die Seele, ein bisschen in die Psyche dessen versetzen können, der in diesem Land wohnt?
Also diesen Traum habe ich eigentlich nicht. Dass ich wüsste auch nicht so ganz genau, warum man ihn haben soll. Also warum soll ich jetzt zum Russen werden? Es gibt ja schon genug Russen. Also ich weiß auch nicht, ob die Russen so darauf erpicht sind, dass ich nun auch noch ein Russe werde.
Oder umgekehrt, dass sie dann vielleicht diejenigen, die sie sehen, also die Europäer, dann mit anderen Augen sehen.
Also ich glaube, das, was ich war, als ich da unterwegs war, war einfach einer, der ziemlich allein durch dieses Land geht. Ich bin dadurch nicht zum Russen geworden. Aber ich bin sicherlich jemand geworden, der allein geht. Also die Begegnung mit diesem Bus war einfach so, es kommt einem dann ziemlich krass vor, wenn man das sieht. Also da ist halt dieser Bus und das ist ein Haufen ängstlicher Menschen, die geführt von dieser Reiseleiterin in so einem Roadhouse, in so einer kleinen Raststätte da eine Pause machen. Und ich hatte die einfach angesprochen und gefragt, ob die mich ein paar Kilometer mitnehmen können, weil ich wusste, dass ich es nicht mehr schaffen würde, eine bestimmte Raststätte zu erreichen, wo ich möglicherweise hätte schlafen können. Und wenn die mich jetzt einfach 10 Minuten mitgenommen hätten oder eine Viertelstunde, hätte ich es möglicherweise geschafft. Und ich hatte mir noch anhören dürfen von diesen Leuten, you are a hero und solche Geschichten. Und dann frage ich sie, na, könnt ihr mich eine Viertelstunde mitnehmen? Und dann ging das alles nicht. Und wenn ich dann diese ganze Ängstlichkeit sehe, mit der die da umeinander hocken und diesen Menschen dann nicht mitnehmen können und so weiter, das fand ich alles ein bisschen abstoßend und absurd. Und ich wusste ja, dass ich auch gehen konnte natürlich. Und wahrscheinlich war es am Ende sogar gut, dass die mich da nicht mitgenommen haben. Dann war ich wieder bei mir und bei meinem Gehen. Das war ja im Grunde ganz gut. Aber ich fand es halt nicht besonders schön.
Auch nicht besonders höflich, nein. Sie sind da unterwegs den unterschiedlichsten Reaktionen begegnet. Also ein Desinteresse, sehr viel Gastfreundschaft und auch ein wenig Abneigung. Welches überwog denn?
Also ich muss ganz klar sagen, wenn es nicht immer wieder sozusagen Engel am Wege gegeben hätte, die mir geholfen hätten mit ganz banalen Kleinigkeiten, aber auch damit, dass Leute gesagt haben, wir haben eine Couch im Wohnzimmer und die ziehen wir aus und da kannst du schlafen heute Nacht. Also wenn es nicht all diese Leute gegeben hätte, hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Also vielleicht hätte ich es irgendwie doch geschafft, aber es wäre ungleich noch härter geworden. Diesen Leuten gebührt mein Dank und das ist wirklich eine sehr positive Erfahrung gewesen. Auf der anderen Seite, was mir manchmal zu schaffen gemacht hat, ist halt die russische Grobheit oder ich weiß nicht, ob man sagen soll, die russische oder die sowjetische. Also es ist einfach, es geht halt manchmal sehr ruppig zu und das kann einen fertig machen, ja.
Haben Sie denn die viel beschworene, viel beschriebene russische Seele ein wenig besser verstehen können? Das ist ja eine uralte Debatte, nicht nur zwischen Westlern und Slavophilen, 19. Jahrhundert, Mussorgsky, Dostojewski, die haben ja da sehr viel dazu beigetragen, dass über diese russische Seele so viel nachgedacht wird, gerade auch von westlichen Intellektuellen nachgedacht wird. Haben Sie da einen besseren Zugang, ein wenig mehr Verständnis gewonnen?
Also ich glaube, man kann über dieses Thema nicht reden, ohne über diese Trümmer der sowjetischen Zeit zu reden. Ich glaube, das Hauptproblem in Russland heute ist nicht so sehr die Debatte, diese 19. Jahrhundert-Debatte zwischen Slavophilen und Westlern, sondern es ist einfach die Betäubung, ich kann es glaube ich nicht anders sagen, die Betäubung, die in diesem Land irgendwie zurückgeblieben ist, nach diesem ungeheuren Hammerschlag dieser 70 Jahre Sowjetunion. Also ich bin durch Städte gekommen, zum Beispiel Vjazma, Sofonovo und so weiter, russische kleinere Städte, die aber mal was waren. Also Sofonovo war eine große Bergarbeiterstadt, Vjazma war in der vorrevolutionären Zeit eine durchaus reiche Bürgerstadt. Und wenn man sieht, dass diese Städte im Grunde genommen in Trümmern liegen, und zwar in jeder Hinsicht, also architektonisch, städtebaulich, diese ganzen irrsinnigen Zerstörungen, die der Krieg, aber auch die Stalinzeit hinterlassen haben, wirklich materielle Zerstörungen, aber auch die seelischen Zerstörungen, dann ist das Problem, glaube ich, ich habe immer das Gefühl, in solchen Städten gehabt, Nachkriegszeit. Also es kam mir vor, als ob ich kurz nach dem Krieg durch diese Städte gehe, als ob kurz bevor meiner Ankunft ein Krieg zu Ende gegangen ist. Und das ist irgendwie der Krieg dieses Landes gegen sich selbst gewesen, nämlich in der Sowjetzeit. Und da ist einfach eine ungeheure Zerstörung gewesen. Und ich glaube, die Betäubung nach diesem Zerstörungswerk, die lässt erst so langsam nach. Und die Leute fangen langsam an, zur Besinnung zu kommen, reiben sich die Augen und schauen sich in dieser neuen Zeit um und wissen nicht so recht. Ich glaube, da ist ganz viel Unsicherheit, Desorientierung, nicht wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, davon ist die Stimmung in der russischen Provinz im Moment sehr geprägt. Und diese Debatten, die werden irgendwo in Moskau geführt, die mögen ihren Sinn haben, aber ich glaube, in der russischen Provinz ist das alles weit weg.
So wie Sie das jetzt erzählen, hört sich das genau konträr zu der Erfahrung an, die Sie in Deutschland beschreiben, in 3 Stunden 0. Das ist immer der Versuch, der Zwang fast von vorne anzufangen, 1945 nach dem Krieg. Dann die 68er, die so tun, als wenn sie auch nochmal ganz neu anfangen könnten und 1989 wieder das Gleiche. Also in Russland eher dann die Geschichte, die da ist, durchaus mit ihrer Ambivalenz, also nicht nur als Möglichkeit des Traditionszusammenhangs, sondern natürlich auch als Last. Also ist das genau das Gegenteil, was Sie da in Russland gefunden haben?
Also es ist natürlich so, dass die Russen heute, also die etwas bewussteren Russen, versuchen wahrscheinlich einen Brückenschlag in die Zeit vor der Revolution. Also die russische Kirche zum Beispiel, das ist ja ganz klar, oder aber auch säkulare Kräfte. Aber ich weiß nicht, ob diese, Also Geschichte ist halt ambivalent. Also Geschichte ist ein großer Nachschubraum, ein großer Geistiger der Selbstvergewisserung und von Traditionen und so weiter, von Kontinuitäten, das ist alles klar. Und da sind wir natürlich in Deutschland ein sehr zerschreddertes Land. Also die deutsche Zeitrechnung ist im Grunde genommen so wie vor Christus, nach Christus, im Grunde vor Hitler, nach Hitler. Also unsere Geschichte fängt im Jahre 0 oder Jahre 1 nach A.H. an. Und das ist vielleicht unser Problem, dass wir so abgeschnitten sind von unserer längeren und ja sehr großen Geschichte auch und auch zum Teil sehr positiven Geschichte. Das ist vielleicht ein Problem von uns Deutschen. Ich glaube, in Russland sieht man, dass man unter zu viel Geschichte auch zusammenbrechen kann. Also die Leute taumeln, habe ich das Gefühl, und wissen nicht richtig. Ich glaube, das ist alles nicht sehr festgelegt, was da im Moment passiert. Und es kommt natürlich dazu, dass, davon darf man nicht absehen bei solchen Überlegungen, dass sowas wie Prosperität, wirtschaftliche Entwicklung, die findet in einigen großen Zentren statt. Und da sehr, sehr dynamisch, sehr dynamisch. Also in Moskau, in Nizhny Novgorod und so weiter. Und in diesem Teil Westrusslands, durch den ich gekommen bin, da findet ziemlich wenig statt. Da ist einfach dieser Betäubungszustand und sich dieses sich die Augen reiben, aufwachend aus dieser Betäubung, ist da sehr dominant. Und ich weiß nicht, ob diesen Leuten gedient damit wäre, dass man denen jetzt mit Geschichte kommt.
Auf Ihrem Fußweg müssen Sie ja nicht nur an die Geschichte, sondern auch an ganz profane Dinge denken. Wie schwer ist mein Rucksack und wo ist eine Situation, wo denke ich, gehst du jetzt weiter oder gibst du vielleicht doch auf? Was ist denn von diesen profanen Sachen oder was hat Sie von diesen Dingen am meisten beschäftigt? Was war die schwierigste Frage unterwegs?
Ja, Essen war manchmal schwierig. Also ich habe oft tagelang nichts gegessen.
Warum essen Sie eigentlich dauernd Schokolade unterwegs? Hat das ganz ernährungsphysiologische
praktisch.
Gründe?
Nein, ach was, ganz praktisch. Wenn es irgendwo was gibt, wo man mal was abgreifen kann, kaufen kann, dann ist es halt irgendwo ein kleiner Kiosk. Und was hat der? Der hat Schokolade. Und Schokolade lässt sich gut in den Rucksack stecken, hält sich auch ein paar Stunden, auch wenn es warm ist in diesem Silberpapier. Nein, das hat ganz praktische Gründe. Was soll ich sonst mit mir schleppen? Irgendwelche Lebensmittel, irgendwelche Wurstbrote, die dann irgendwie in der Sonne schmelzen und irgendwie eklig sind, das ging halt nicht.
Hören wir jetzt etwas Russenpop, der ja seit Wladimir Kaminas Berliner Russendisco zum Kult geworden ist. Und zwar ein Stück der Gruppe Auktion mit dem Titel Der Abend. Nach dieser kurzen Russendisco würde ich von Wolfgang Büscher gerne wissen, mit welchen Alltagsproblemen er sich denn bei seinem Fußmarsch von Berlin nach Moskau am meisten herumplagen musste.
Ach, so riesige Probleme, gab es Probleme? Also sicher, es war halt hart. Also manche Tage waren sehr hart, entweder weil ich 10 Stunden im Regen gelaufen bin oder weil ich 12 Stunden in der Hitze gelaufen bin. Und manchmal gab es halt wirklich keinen Schatten. Es gab dann eben keine Allee und ich war wirklich in der Hitze. Also die Hitze war schon manchmal hart. Also es, vor allen Dingen im August, Anfang September auch noch, so richtig Kontinentalklima, so richtig in Weißrussland, diese langen Chausseen, das war schon hart. Schlafen war manchmal schwierig. Also die Abstände zwischen bewohnten Ortschaften sind halt nicht wie in Deutschland. Alle 3, 4, 5 Kilometer kommt ein Ort, sondern da kommt alle 30, 40, 50 Kilometer ein Ort. Das wusste ich ungefähr vorher und ich hatte natürlich auch vorher keine Ahnung, was ich tun würde. Ich hatte vielleicht so die romantische Idee, na, ich klopfe irgendwo an und sag Dobry Vecher und guten Abend und wie wär's denn, haben Sie mal irgendwie eine Ecke, kann ich hier schlafen, ich habe einen Schlafsack dabei. Das hat alles so nicht funktioniert, wurde mir dann auch eigentlich relativ schnell klar, als ich mir bewusst machte, wie das in meinem nordhessischen Dorf gewesen wäre, wenn da also ein etwas abgerissener Russe mit schlechtem Deutsch ankommt und klingelt und sagt, wie sieht's denn aus? Kann ich hier übernachten? Das hätte sicher nicht funktioniert. Und insofern habe ich diese russischen Dörfler verstanden, die mich sehr stoisch abgewiesen haben und haben weiterziehen lassen, auch wenn es dämmerte und natürlich klar war, dass ich im Straßengraben landen würde.
Hatten Sie unterwegs denn auch gelegentlich mal Angst? Wolfgang Büscher, so als einsamer Wanderer und gerade auch nicht nur, weil es so eine endlose russische Gegend ist, sondern auch Weißrussland, also Lukaschenkos Reich, das ist ja auch nicht ohne, wird wahrscheinlich umherziehende Banden, es wird wahrscheinlich Schmuggler geben und an der Grenze einen lebhaften Verkehr von nicht immer freundlichen Gestalten auch.
Also in Lukaschenkas Reich habe ich nicht mit umherziehenden Banden gerechnet, sondern eher in Russland. Also meine Vorstellung vorher war eigentlich, in Weißrussland werde ich sicher Ärger mit diesen diktatorischen Behörden kriegen. Und in Russland, wenn ich Ärger kriege, werde ich Ärger mit freischaffenden Gestalten kriegen, die da unterwegs sind, aber weniger mit dem Staat. Beides ist Gott sei Dank so nicht eingetreten. Es ist, ich weiß nicht wieso, ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich habe in Weißrussland in all diesen Wochen nicht einen einzigen Milizionär oder Polizisten vor der Nase gehabt, der irgendwas von mir wollte. Ich habe die zwar immer mal wieder gesehen, aber von denen hat sich um mich wirklich keine Nase gekümmert. Ich kann es nur so sagen, es war so. Und also mit diesen berühmten Überfällen, also die Strecke ist ja berüchtigt gewesen. Es gab in den 90er Jahren gab es eine Zeit, zum Beispiel auf dieser Autobahnstrecke zwischen Mozhaisk und Moskau oder vor Mozhaisk, da waren Überfälle an der Tagesordnung. Also da haben wirklich organisierte Banden, da sind ja viele Autos überführt worden. Also da sind gebrauchte Mercedes und so weiter gekauft worden oder auch neue in Deutschland. Die wurden überführt und dann stand einer am Straßenrand und hat sie sich abgegriffen oder hat ihm die Reifen zerschlitzt und den Typen irgendwie, wenn er Glück hatte, in den Graben getreten und das Auto übernommen. Aber offenbar ist diese Zeit so ein bisschen vorbei. Erstens und zweitens, und das war, glaube ich, wirklich meine Lebensversicherung, ich sah ja extrem unauffällig aus. Also für die Russen sah ich aus wie irgendein Russe, der da an der Straße langläuft. Und das ist kein so ungewöhnlicher Anblick. Also je weiter nach Osten, desto normaler wird der Anblick, dass jemand zu Fuß an der Straße lang geht. Und woher ich nun komme, ob ich von meiner Datscha komme, 10 Kilometer außerhalb des Ortes und im Rucksack Kartoffeln habe, oder ob ich aus Berlin komme und im Rucksack meine Notizbücher und Landkarten habe, das hat man mir ja nicht angesehen. Also ich habe es immer wieder auch daran gemerkt, dass irgendwelche wildfremden Leute mich nach dem Weg gefragt haben. Mich, der ich ein völlig Fremder war und ihnen den Weg natürlich nicht sagen konnte. Vielleicht aber doch mit meiner guten Landkarte. Also das habe ich immer wieder erlebt. Das heißt, ich bin wirklich als Russe angesehen worden. Und wenn ich den Mund aufgemacht habe, haben die Leute natürlich gemerkt, dass mein Russisch nicht so gut ist. Dann haben sie in der Regel gedacht, das ist okay, ist Baltikum, Litauer oder so.
Ich könnte mir vorstellen, das muss ein großartiges Gefühl gewesen sein, die Kilometersteine von Moskau zu sehen und dann 30 oder 20 Kilometer.
Ja, ist es unbedingt. Also ich glaube, es liegt auch in der Dynamik solcher Aktionen, dass man am Ende einfach nur noch ankommen will und weiter überhaupt gar nichts mehr. Also all dieses sich öffnen, was man unterwegs hat und dieses Eintauchen in die Landschaft und dieses gewisse auch Verlorengehen in der Landschaft und überhaupt nicht an das Ziel denken, sondern in diesem Hier und Jetzt, dieser Wanderung sein, das verschwindet am Ende. Am Ende, also ich habe ja unterwegs nicht an das Ziel gedacht, sonst hätte es mich verrückt gemacht, es hätte mich demoralisiert. Aber am Ende natürlich nur noch. Also an den letzten 3-4 Tagen bin ich einfach gerannt. Ja, also ich bin sowieso schnell gegangen. Aber der Schritt wurde immer schneller und am Ende bin ich fast gelaufen. Und ich wollte einfach nur noch ankommen.
Und was wollten Sie dann machen? Was war die Idee? Was mache ich, wenn ich in Moskau bin zuerst?
Ja, das ist klar. Die Idee war, erstens, ich suche mir ein richtig fettes Hotel am Roten Platz mit einer riesigen Badezimmer und einem super Bett. Und da verbringe ich erstmal die nächsten Stunden. Dann gehe ich Tee trinken auf der Tverskaya oder irgendwo und dann gehe ich in die Tretjakow-Galerie und genau das habe ich gemacht. Und in der Tretjakow-Galerie habe ich diese Bilder dieser russischen Maler des 19. Jahrhunderts gesehen, diese dörflichen Szenen, ländlichen Szenen, Landschaften und das waren die Bilder, aus denen ich gekommen war.
Wenn man sich diese Bilder, auch gerade diese Plakate aus der Sowjetzeit anguckt, eine Alltagskultur, die man sich nur sehr schwer vorstellen kann, weil das westliche Bewusstsein natürlich ganz anders ist, weil die Bilderproduktion hier eine andere ist. Haben Sie ein Verständnis dafür entwickelt, wie dieser Alltag in den 50er, 60er, 70er Jahren in der Sowjetunion gewesen sein kann?
Also ich glaube, dass diese Sowjetzeit und sogar der Stalinismus natürlich auch ein Faszinosum hat. Das muss man einfach sehen. Und ich glaube, dass das was zu tun hat einfach mit dem Gigantismus dieses Landes. Seit der Zarenzeit ist es einfach in Russland so, das hat übrigens eine gewisse Parallele zu Amerika, dass dieses Land einfach mit seiner eigenen Größe ringt. Also dieses Land will ja irgendwie erobert sein Und die Bevölkerungsdichte ist ja wahnsinnig gering. Und in diesen gigantomanischen Industrieprojekten der Stalinzeit, also ganze Flüsse umleiten, riesige Stauwerke, also wenn sie die Wolga hochfahren, das ist ja über weite Strecken, sieht das nicht aus wie ein Fluss, sondern es sieht aus wie ein Meer. Das sind Bewältigungsversuche dieses Landes, die auch ein, glaube ich, ein gewisses heroisches Bewusstsein in dieser Zeit hervorgebracht haben. Das sieht man halt in dieser Sowjetmalerei, in diesen Apotheosen des Arbeiters, des Bauarbeiters, des Kolchos, Milchmädchens und so weiter, des Ingenieurs. Also es gibt ja unglaublich viele Leute in Russland, die sind Ingenieur. Also dieses Anrennen gegen die Maßlosigkeit dieses Landes, der Versuch, die Maßlosigkeit dieses Landes zu bändigen, zu bewältigen, dieses Land zu erobern. Also dieser innere Kolonialismus, das ist was sehr Russisches, was sehr Sowjetisches. Und ich glaube, es ist auch was Amerikanisches oder war zumindest was Amerikanisches. Also dieses immer The Frontier wird immer weiter rausgeschoben, die Eroberung des Westens, die Eroberung Sibiriens durch Yermak. Das sind alles riesige Projekte und das bringt, glaube ich, das bringt diese großen, leeren, heroischen und auch irgendwie melancholischen Bilder hervor. Also da gibt es, glaube ich, eine unterschwellige geistige Pipeline zwischen Edward Hopper und diesen Sowjetmalern.
Ich würde gern etwas über die Form seiner Reisereportagen von Wolfgang Büscher wissen, denn Sie nennen Ihr Buch ja nur Berlin-Moskau eine Reise zu Fuß, also nicht eine Reportage. Wie würden Sie denn Ihre Bücher, Ihre Reiseessays genremäßig einordnen?
Also es ist wahrscheinlich keine Reportage. Also ich arbeite ja normal im wirklichen Leben als Reporter. Und eine Reportage ist natürlich eine journalistische Gattung, die einen ziemlich klaren Sinn hat, nämlich einen irgendwie auch nachrichtlich relevanten Bericht am Ende abzuliefern, der eben auch sehr subjektiv ist natürlich und sehr beschreibend, sehr erzählend. Ich bin da nicht als Journalist hingegangen. Ich wollte nicht Journalist sein. Also ich habe mich auch nicht als Journalist verhalten. Also ich bin nicht losgegangen, um unterwegs diese und jene Leute unbedingt zu treffen oder diese und jene Informationen zu besorgen. Das sind alles Merkmale, die eine journalistische Tätigkeit hätte. Sondern ich wollte das im Grunde hinter mir lassen und wollte mich in diesem Land ausliefern und wollte eine etwas abenteuerliche Sommerreise unternehmen und einfach sehen, was dabei rauskommt. Diese Freiheit hat man als Journalist natürlich nicht, weil man spätestens nach 3 Tagen in die Redaktion zurückkommen muss und was Vernünftiges abliefern muss. Das musste ich nicht.
Mich interessiert diese Form aus mehreren Gründen. Erstens natürlich, klar, sagt man, wir leben in der Postmoderne, wir leben in einer gegenwartsfixierten Zeit, in der Vergangenheit nicht vorkommt oder wenn, dann vielleicht nostalgisch vorkommt. Und Ihnen begegnet die Geschichte wirklich buchstäblich auf Schritt und Tritt, sondern auch in der Soziologie, in der modernen Geografie, mit dem amerikanischen Terminus spricht man ja auch von einem Spatial Turn. Das heißt, man versucht sich die Topografie, die Räume wieder ein bisschen anzueignen. Ist dann das nicht so ein Versuch, die eigene Person dann mit der Topografie, mit den verschiedenen Ländern zu verbinden und so etwas wie Erfahrung überhaupt erst wieder gewinnen zu können?
Das kann man so sehen, ja. Also dazu sage ich jetzt einfach ja.
Und dieser Spatial Turn, also dieser Versuch, nicht primär zeitlich, sondern räumlich zu denken, also beides nicht auszuschließen, schon beides zusammenzusehen, aber diese Fixierung auf so eine Geschichtsphilosophie, die das 19. Jahrhundert und auch sehr stark das 20. Jahrhundert geprägt wird, so ein wenig loszulassen und diese Räume auch erstmal wieder neu zu entdecken, überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass da auch ein Mensch ist, der sich mit seinem Körper erst einmal in räumlichen Koordinaten sehen muss.
Wir sind natürlich, also die geistige Entwicklung der letzten Jahrzehnte war natürlich in die Gegenrichtung. Also wir sind in die große Zeitdimension reingerast und sind immer elektronischer geworden, auch in unserem Denken. Vielleicht kommt der Punkt einfach, wo wir merken, dass wir halt auch Körper sind und dass wir in der Räumlichkeit eben auch leben und dass der Raum auch unser Schicksal ist. Wir können da nicht raus. Also im Grunde genommen von der Hippie-Bewegung bis hin zu Bill Gates und diesem virtuellen Propagandisten inspirierten Träume, dass wir sozusagen unseren Körper verlassen und dass wir virtuelle Wesen werden, das ist ja nicht so. Das ist ja ein Traum. Diesen Traum hat die Menschheit natürlich auch schon länger gehabt.
Ist ja ein bisschen vergleichbare Situation in den 20er Jahren, auch in der Sowjetunion, von dem neuen Menschen, diesen Machbarkeitsfantasien. Ja. Das geht ja in veränderter Form dann eigentlich wieder.
Ja, das stimmt.
Vielen Dank für das Gespräch an Wolfgang Büscher. Hören wir zum Abschluss noch ein wenig Russendisco von einer Gruppe Mr. Twister, den Titel Davai Rock'n'Roll. Das war die Sendung Doppelkopf für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Scala.
Давай накинем на шею будни, тупую петлю из гитарных струн. Давай соберемся мы вдруг многолюдны и превратимся в красок тайфун. Давай, лично задорный, давай, друзей крутка громаны, давай, елки-палки, вертись побыстрей. Давай рок-н-ролл и никаких гвоздей. Давай мы с тобою за руки возьмемся и вместе всю ночь будем петь рок-н-ролл. Давай серпантином мы к небу взовьемся, скуку откнем, это на выкол. Давай, лично задорный, давай, друзей круг огромный, давай, елки-палки, вертись побыстрей, давай рок-н-ролл и никаких гвоздей.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.